Ja, guten Tag allerseits. Ich bin seit langer Zeit wieder mal im Wuppertal, leider mit einer Erkältung angereist, aber ich hoffe, ich kann mich trotzdem verständlich machen. Die Problematik, die mir als Thema vorgegeben worden ist, war vor 20 Jahren schon einmal Thema einer Tagung in Marburg und da ist eigentlich ein sehr lesenswerter Protokollband entstanden. Otto Köhler war dort auch aufgetreten, ja. Und dort ist das ganze Spektrum der verschiedenen Strömungen des Widerstandes, Einzelpersonen, auch literarische Entwürfe, Zukunftsentwürfe vorgestellt worden. Das kann ich hier natürlich nur andeutungsweise und thesenhaft machen. Aber wir sollten das tun, denn das ist etwas, wovon wir in der offiziellen Erinnerungspolitik in diesen Jahren wahrscheinlich kaum etwas zu hören bekommen. Die antifaschistischen bzw. Anti-Hitler-Gruppierungen waren ja mit einer doppelten Fragestellung konfrontiert. Erstens, wie und auf welchen Wegen, mit welchen Kräften und welchen Mitteln lassen sich der Sturz bzw. die Überwindung des Hitler-Regimes bewerkstelligen? Und zweitens, was kommt nach Hitler? Wie ist das künftige Deutschland zu gestalten? Und das hing allerdings nicht nur von den Erfahrungen der politischen Kräfte ab, sondern wesentlich von den realen Bedingungen, die mit dem Ende des Faschismus eintreten und von deren realistischer Beurteilung. Und deshalb ist, wenn man sich verschiedene Programme und Konzepte anschaut, auch immer zu fragen, zu welcher Zeit sie entstanden sind. Es muss eingangs auch daran erinnert werden, dass die entscheidenden geschichtswirksamen Konditionen von der Anti-Hitler-Koalition gesetzt worden sind. Dass das ein widersprüchliches Bündnis war, hat Ludwig Ehm hier angedeutet. Ich will darauf nicht eingehen, aber bemerkenswert bleibt natürlich, dass trotz aller Unkenrufe diese Koalition im Kampf gegen die faschistischen Aggressoren gehalten hat und dass sie auch wichtige Weichenstellungen für die Nachkriegszeit stellen konnte. Was daraus geworden ist, steht dann schon wieder auf einem anderen Blatt. Mit Bezug auf Deutschland ist das ja oft mit den 4D umschrieben worden. Demilitarisierung, Denazifizierung, Dezentralisierung und Demokratisierung mit der fest erklärten Absicht, jegliche Wiederholung deutscher Aggressionspolitik für alle Zeiten ein für alle Mal auszuschalten. Wenn wir einen Blick auf den europäischen Widerstand werfen, so stoßen wir überall auch auf Differenzierungen und gegensätzliche Kräfte, die sich ja zum Teil sogar militärisch bekämpft haben. Ich nenne nur mal beispielsweise einerseits die von Tito geführte Partisanenbewegung und andererseits die Ustascha, vor allen Dingen im kroatischen Teil, in Albanien der kommunistische Widerstand und die königstreuen Kräfte in Polen, die Armia Ludowa und die Armia Krajowa, die sich ja noch ziemlich lange in die Nachkriegszeit militärische Auseinandersetzungen geliefert haben. Gleichwohl in vieler Hinsicht über viele Differenzen hinweg existierten wesentliche Gemeinsamkeiten und vor allen Dingen im linken Lager lässt sich feststellen, dass hier gestützt auf Volksfrontbündnisse Politiken entwickelt wurden, die auf antifaschistische Umgestaltungen abzielten. Und wenn man will, kann man natürlich darin auch eine Fernwirkung der Oktoberrevolution konstatieren und nachweisen. In diesem linken Lager dominierte ein Faschismusverständnis, das vor allen Dingen die sozialökonomischen Wurzeln der faschistischen Diktaturen betonte, weshalb auch die Programmatik darauf abzielte, nicht nur die politischen Strukturen und die ideologischen Überreste, sondern eben diese sozialökonomischen Wurzeln zu beseitigen. Und sie zielten darauf ab, in antifaschistischen Massenkampf oder zunächst Partisanenkampf, Widerstandskampf, Vollzugsorgane einer konsequenten Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration als Keimzellen einer neuen Macht zu etablieren. Man könnte hier exemplarisch auf das Koschitzer Programm der Nationalen Front der Tschechen und Slowaken verweisen. Ich nenne mal deren Hauptforderungen, weil die gewissermaßen sich mehr oder weniger in allen Befreiungsfronten wiederfinden. Erstens Verhaftung und Internierung aller faschistischen Verbrecher, Hochverräter und Kollaborateure, Bildung von Volksgerichten zu deren Aburteilung. Zweitens Ausschaltung von Faschisten und Kollaborateuren aus Politik und öffentlichem Leben, Verbot faschistischer und quasi-faschistischer Organisationen. Drittens außer Kraft setzen aller Interesse des Faschismus und des Okkupationsregimes erlassener Gesetze. Viertens Säuberung der Armee und der Verwaltung von Faschisten, Verrätern und Kollaborateuren. Individuelle Überprüfung aller Beschäftigten des staatlichen und öffentlichen Dienstes. Fünftens Säuberung der Presse und Ausmerzen faschistischer Ideologien aus Volksbildung und Kultur. Sechstens Beschlagnahme des Eigentums von Verrätern und Kollaborateuren, Konfiskation ihrer Betriebe, ihres Grund und Bodens und Einsetzen von Treuhändern. Und wir finden solche Forderungskataloge nicht ausschließlich in kommunistisch geführten osteuropäischen Befreiungsfronten, sondern die Zielsetzung zum Beispiel des unter Leitung von General de Gaulle stehenden französischen Komitees der nationalen Befreiung hat einen ähnlichen Tenor, Eingriff in die Eigentumsverhältnisse eingeschlossen. Bevor wir auf die Konzepte der deutschen Kräfte eingehen, sollten wir uns vielleicht einige übergreifende Bedingungen und Zusammenhänge klar machen. Und dabei darf auch nicht übersehen werden, dass selbstverständlich auch im Lager der alten Machteliten über Überlebensstrategien nachgedacht worden ist und die Frage, wie man sich von der Kriegsniederlage in die Nachkriegszeit hinüberretten kann, aber ich nehme an, dass Otto Köhler vielleicht dazu einiges sagen wird. Ja, das überspringe ich. Unter den Kräften der Anti-Hitler-Koalition, die diesen Namen wirklich verdienen, als antifaschistisch würde ich sie nicht insgesamt charakterisieren und sie haben sich auch nicht alle selbst so genannt. Da finden wir im Grunde die im Gefolge der Novemberrevolution in der Weimarer Republik entstandenen und wirkenden sozialen, politischen und geistigen Strömungen der deutschen Gesellschaft wieder, allerdings mit fließenden Grenzen und sich teils überlagernd. Es handelt sich also um folgende Gruppierungen. Kommunistische Organisationen mit Zwischengruppen, sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Gliederungen mit Zwischengruppen, bürgerliche Kräfte mehr oder weniger liberal, mehr oder weniger konservativ, christliche Kreise katholischer oder evangelischer Konfession, aber auch aus den diesen Großkirchen nicht zugehörenden Gemeinschaften, Militärs, einerseits die Verschwörer des 20. Juli 1944, andererseits die im Nationalkomitee Freies Deutschland oder im Bund Deutscher Offiziere tätigen, desillusionierten Kriegsgefangenen. Was war diesen Strömungen gemeinsam? Erstens wollten die alle möglichst rasch die Hitler-Diktatur beenden, um das Schlimmste vom deutschen Volk abzuwenden. Und damit stand natürlich unausweichlich auch die Frage nach einer Alternative zum Naziregime. Sie alle sahen sich mit den Vereinbarungen und Konzeptionen der Mächte der Anti-Hitler-Koalition konfrontiert, die ihnen mehr oder weniger bekannt war. Sie hatten sich allerdings in unterschiedlichem Maße auf diese aus der unabwendbaren, bedingungslosen Kapitulation ergebenden realen Konsequenzen eingestellt. Generell war die Informiertheit und die Diskursmöglichkeit im Exil weitaus größer als im Lande selbst. Und über den besten Einblick verfügte wohl die Führung der KPD in Moskau, dank ihrer über Georgi Dimitrov laufenden direkten Verbindung zur sowjetischen Partei und Staatsführung. Sie waren sich nahezu alle bewusst, drittens, dass ein bloßes Zurück zu den Strukturen und Verhältnissen der Weimarer Republik es nicht geben konnte. Und sie waren sich mehr oder weniger des Zusammenhangs zwischen den Defiziten dieser Republik und den Vordringen der Nazi-Partei sowie der Machtübertragung an Hitler bewusst. Das führte bis in bürgerliche und militärische Kreise hinein zu der Überlegung, dass lediglich im politischen Raum vorzunehmende Umwälzungen nicht genügen und dass auch über die sozialökonomischen Verhältnisse des künftigen Deutschlands nachzudenken ist. Viertens war mit diesen Überlegungen auch die Schuldfrage aufgeworfen, die Frage nach der Verantwortung für die Machtübertragung an Hitler. Das ist allerdings eine Problematik, der sich nicht alle Gruppierungen gleichermaßen gestellt haben. Das gilt vor allen Dingen für jene Kräfte, die ja noch Hitlers Ermächtigungsgesetz zugestimmt hatten und die eigentlich erst mobil geworden sind, als sich die Kriegsniederlage mit ihren Folgen abzeichnete. Fünftens hatten natürlich alle auch direkt oder indirekt ihr Verhältnis zu den anderen Abteilungen und Kräften des Widerstands zu definieren, bündnispolitische Entscheidungen zu treffen. Für die Vertreter der Arbeiterorganisation verband sich das zudem mit der Haltung zu einer sozialistischen Einheitspartei und zu Einheitsgewerkschaften. Für die Antifaschisten der Arbeiterorganisation kam hinzu, dass sie ausgesprochen oder unausgesprochen das Verhältnis ihrer mittelfristigen antifaschistischen Forderungen zum nicht aufgegebenen Ziel der Richtung einer sozialistischen Gesellschaft bestimmen mussten. Naturgemäß hingen die Konzepte für die nachfaschistische Periode wesentlich davon ab, wie die verschiedenen Gruppierungen das Wesen des Hitler-Regimes und die Ursachen seiner 12-jährigen Machtentfaltung einschätzten. Es macht deshalb meines Erachtens einen großen Unterschied, ob wir es mit einer prinzipiellen Gegnerschaft zur NS-Bewegung und mehr noch zur NS-Herrschaft zu tun haben, wie das Kommunisten und Sozialdemokraten, wie auch manche christlichen Würdenträger, denken wir an den katholischen Bischof von Galen oder Propst Lichtenberg oder an evangelische Theologen wie Bonhoeffer oder Niemöller, wie das bei denen der Fall war, oder andererseits bei Generalen und Obristen, Staatsbeamten und Wirtschaftsvertretern, die erst angesichts schlimmster Kriegsverbrechen und unabwendbarer Kriegsniederlage sich zum Handeln genötigt gesehen haben. Gleichwohl, und das sollten wir auch wertschätzen, entstanden auch im vorwiegend konservativen Lager damals bemerkenswerte Nachkriegskonzeptionen. Und exemplarisch wäre hier auf den Kreisauer Kreis um James Graf von Moltke zu verweisen, Das war wohl die Gruppierung mit der größten Bandbreite hinsichtlich der politischen und weltanschaulichen Herkunft der beteiligten Personen und folglich auch mit einem sehr breiten Spektrum von Ansichten. Die Distanz zur Weimarer Republik führte bei den tonangebenden Vertretern des Kreisauer Kreises nicht nur zur Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem, sondern auch an der plebiszitären Massendemokratie. Insofern sie ein Höchstmaß an örtlicher und regionaler Selbstverwaltung und größtmögliche Partizipation der Bürger forderten, war ein solcher Entwurf vom heutigen Standpunkt moderner als manche zentralistisch-etatistische Konzepte. Auf ökonomischem Gebiet reicht ihr Forderungskatalog immerhin bis zur Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, zu einer begrenzten Bodenreform, zur Sicherung sozialer Grundrechte einschließlich des Rechtes auf Arbeit. Allerdings zeugten ihre Erwartungen an eine Harmonisierung von Kapital und Arbeit auch von mancherlei Illusionen. Doch generell vollzog der Kreisauer Kreis eine deutliche Abgrenzung von der konservativ-antikommunistischen Position der Gruppe um Karl Görtel und General Beck. Und er gelangte zu einer realistischeren Beurteilung der Rolle der UdSSR im Nachkriegs-Europa und näherte sich in mancher Hinsicht dem Kurs der Bewegung Freies Deutschland an. Die Bewegung Freies Deutschland, die ja von Mexiko aus bereits aktiv war, bevor im Juli 1943 in Moskau das Nationalkomitee gegründet wurde, stand wesentlich unter dem Einfluss kommunistischer Exilanten. Ihr führender Kopf, Paul Merker, charakterisierte sie als antinazistisch, antiimperialistisch, antinationalistisch und demokratisch. Zu ihren zentralen Forderungen gehörte die Vernichtung des Nazismus, Militarismus und Imperialismus, die Bestrafung der Schuldigen, die Entmachtung der Monopolherren und Juncker. Und es handelte sich, wie Merker sagte, um ein Konzept, mit dem es gelingen sollte, jetzt Zitat, die demokratische Revolution in Deutschland zu beenden und dem Sozialismus näher zu kommen in einer nicht unermesslichen Zeitspanne. Was Paul Merker und seine Genossen von denen in anderen Exilländern, zum Beispiel in Großbritannien, unterschied, war die Tatsache, dass er die Potenzen der deutschen Arbeiterklasse und die Chancen der Revitalisierung ihrer Organisation höher einschätzte als andere. Dazu kam es in der Zeitschrift Freies Deutschland zu einer öffentlich ausgetragenen Kontroverse mit dem im britischen Exil weilenden skeptischeren Wilhelm Köhn. Demgegenüber sahen sich die kommunistischen Initiatoren des Nationalkomitees Freies Deutschland in Moskau mit einer doppelten Problematik konfrontiert. Sie mussten ein Konzept entwickeln, das einerseits mit der Kriegsführung und den Nachkriegsplanungen der UdSSR passfähig war und andererseits für deutsche Militärangehörige akzeptabel sein musste. Zumindest in Offizierskreisen, die sich oft unter größten Gewissensqualen von dem Hitlergeschworenen Eid lossagten, artikulierten sich ja auch spezifische Standesinteressen. Und es sei wieder mal daran erinnert, dass dem ja nach außen hin auch mit den Farben Schwarz-Weiß-Rot Rechnung getragen wurde, was zur Zeit der Weimarer Republik für einen Kommunisten eigentlich undenkbar gewesen wäre. Die Lösung Freies Deutschland war mit folgenden Forderungen untersetzt. Demokratische Staatsmacht, die nichts gemein hat mit der Ohnmacht des Weimarer Regimes. Beseitigung der Gesetze und Einrichtungen des Hitlerregimes, politische und soziale Rechte der Schaffenden, Freiheit der Presse, der Organisationen und Religionen, Freiheit der Wirtschaft, des Handelns, des Gewerbes, Recht auf Arbeit, Rückgabe des von den Nazis geraubten Hab und Guts, Beschlagnahme aller Vermögen der Kriegsschuldigen und Kriegsgewinnler, Entschädigung aller Opfer des Hitlerregimes, Bestrafung der Kriegsverbrecher und ihrer Hintermänner und Helfer und nicht unwichtig, ich denke, Amnestie für alle, die sich durch ihre Taten rechtzeitig von Hitler lossagen und der Bewegung Freies Deutschland anschließen. Für solch ein Konzept bis in die Generalität der Wehrmacht Zustimmung zu gewinnen, war sicher keine geringe Anstrengung und eine beträchtliche Leistung. Was die Kommunisten in Deutschland selbst betrifft, war es ihnen ja gelungen, 1944 erneut ein Netzwerk zu schaffen und strategische Erörterungen anzustellen. Sie hatten die Bildung des NKFD begrüßt, aber doch eine gewisse Distanz erkennen lassen. Wenn man ihre strategischen Papiere liest, dann wird deutlich, dass sie doch sehr von einer Wiederkehr der grundlegenden Konstellationen ausging, wie sie Ende des Ersten Weltkrieges und mit der Novemberrevolution eingetreten waren. Und deshalb spielte bei ihnen ein rätedemokratischer Ansatz und ein relativ kurzfristiger Übergang von einer antifaschistischen Erhebung zu einer proletarischen Revolution eine wesentliche Rolle. Man muss allerdings bedenken, dass mit der Terrorwelle nach der Niederschlagung der Verschwörung vom 20. Juli im Grunde diese strategischen Diskurse in Deutschland selbst abgebrochen sind und sag mal, die Einstellung auf die Endphase des Krieges und auf die unmittelbare Nachkriegszeit hier gar nicht mehr erfolgen konnte. Natürlich beschränkte sich die in Moskau agierende Parteiführung der KPD nicht nur auf ihr Wirken im NKFD, sondern entwickelte darüber hinaus ihr eigenes Aktionsprogramm, in dem auch das künftige Parteimodell und die Vorstellung von einer künftigen kommunistischen Massenpartei eine wichtige Rolle spielten. Auf die Genesis dieses Konzeptes kann man nicht eingehen. Ich möchte nur mal zwei im Allgemeinen wenig beachtete Erwägungen mit erwähnen, die eine Zeit lang eine Rolle gespielt haben. Es spricht manches dafür, dass man mit einem längeren Nebeneinander bestehen von besetzten bzw. befreiten Gebieten und noch von den Nazis beherrschten und von der Wehrmacht verteidigten Gebieten gerechnet hat. Und so tauchen Vorstellungen auf, die erinnern an die in Lublin konstituierte provisorische polnische Arbeiter- und Bauernregierung oder die in Debrecen gebildete provisorische Nationalregierung für Ungarn oder an die in Košice agierende Regierung der Nationalen Front der Tschechen und Slowaken. Eventuell hätte Breslau dieses Ausgangszentrum werden sollen, aber das war nun bekanntlich eine der militärisch am längsten umkämpften Festungen im Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden gewesen. Und das Zweite war, dass eine Zeit lang auch die Vorstellung existierte, das Nationalkomitee zu ergänzen. Ich zitiere hier, war wohl Pieck, der es gesagt hat, durch eine breite antifaschistische demokratische Organisation mit individueller und kollektiver Mitgliedschaft. Also eine Art Vorläufer, wenn man so will, vielleicht der Volkskongressbewegung oder der Nationalen Front. Jedenfalls eine nicht nur in den Spitzen, sondern unmittelbar in der Basis verankerte Bewegung auch über solche Gedanken ist der Kriegsverlauf hinweggeschritten. Hier muss am Rande vermerkt werden, dass man Freiheit und Befreiung nicht in einen Topf werfen sollte. Und ich denke, das könnte bei dem, was uns zukommt, in der Erinnerung an das Jahr 45 keine unwesentliche Rolle spielen. Anders als für die Völker der Anti-Hitler-Koalition konnte der 8. Mai natürlich für die Deutschen nicht der große Tag der Freiheit sein in einem besetzten und besiegten Land. Wohl aber ein Tag der Befreiung. Denn befreit wird man immer von irgendwem oder irgendetwas. In unserem Falle von der Kriegsfurie, von der terroristischen, faschistischen Gewaltherrschaft, von den Verbrechen gegen den Frieden und gegen die Menschheit, von den Wahngebilden und der Vernichtungswut der Rassenfanatiker und Welteroberer, um das mal mit einigen ganz großen Worten zu sagen. Wenn man sich das kommunistische Konzept in seiner reifen Gestalt anschaut, wie es seinen Niederschlag im Aufruf vom 11. Juni 1945 gefunden hat, so kann man, glaube ich, generalisierend Folgendes feststellen. Also erstens wollte die KPD-Führung ihre Einschätzung der Ursachen des Hitlerfaschismus und seiner Verbrechen darlegen, die eigentlichen Schuldigen benennen und die deutsche Bevölkerung zur Anerkennung seiner Mitverantwortung und auch von Wiedergutmachungsleistungen bewegen. Daraus ist den Kommunisten oft eine undifferenzierte Kollektivschuldthese unterstellt worden. Also in den Dokumenten, und ich bilde mir ein, mich ganz gut auszukennen, die ich kenne, taucht das Wort Kollektivschuld nie auf. Dort gibt es immer eine Unterscheidung zwischen Hauptverantwortlichen, Hinterleuten, Mitläufern etc. etc. Zweitens stellte der Aufruf ein realistisches Etappenziel heraus. Das kulminierte in der Forderung nach Aufrichtung einer antifaschistischen demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk. Und das war mit der nicht sonderlich glücklich formulierten, unterschiedlich ausdeutbaren Aussage verbunden, dass es falsch sei, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, weil dieser Weg den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen nicht entspräche. Und drittens sollte mit diesem Aufruf, mit einem 10-Punkte-Programm gewissermaßen allen antifaschistischen Kräften ein Diskussionsangebot unterbreitet werden. Und das hatte, wenn man das mal ein bisschen systematisiert, eine Gruppe von Forderungen, die bezog sich auf die Abrechnung mit dem Hitlerregime. Eine zweite Gruppe enthielt Sofortmaßnahmen zur Rettung der Bevölkerung und zur Behebung der schlimmsten, unmittelbarsten Kriegsauswirkungen und zur Normalisierung des Lebens, gemessen an den damaligen Verhältnissen. Eine dritte Gruppe griff spezifische Anliegen bestimmter sozialer Gruppen auf, darunter auch von Gewerbetreibenden, kleinen, mittleren Unternehmern, besonders betroffene Bevölkerungsteile wie Waisen, Invaliden, Opfer des Faschismus. Und eine vierte Gruppe schließlich lief auf strukturelle Veränderungen der Gesellschaft hinaus, im politischen Raum auf die Schaffung neuer demokratischer Verwaltungen als Keimzellen künftiger Machtorgane, die Erneuerung der Justiz und des Bildungswesens, im sozialökonomischen Bereich auf die Herausbildung eines vergesellschafteten Sektors der industriellen Produktion durch Enteignung von Nazi- und Kriegsverbrechern, auf die Liquidierung des Großgrundbesitzes durch eine demokratische Bodenreform und die Übergabe von Boden und Inventar an landarme Bauern, Landarbeiter und Umgesiedelte und beziehungsweise Vertriebene. Das heißt, die antikapitalistische Tendenz dieses Dokuments wurde hier ganz bewusst in eine antifaschistisch, antimonopolistische Stoßrichtung gelenkt, in der Überzeugung, dass sich auf diesem Wege gewissermaßen das Finanzkapital enthaupten ließ, ohne die gewinnbaren Mittelschichten zu verschrecken. Die KPD war übrigens jene Partei, die am stärksten und bewusstesten gesamtdeutsch agierte. Sie vermochte es, ihren Aufruf in allen Besatzungszonen zu verbreiten und ihre Politik überall danach auszurichten. Und Walter Ulbricht formulierte es einmal so: Wir wollen nicht die Zonen demonstrieren, wir haben auch keinen Zonenparteitag für die Sowjetzone gemacht und machen es nicht. Wir sind eine einheitliche Partei auf der Grundlage von Bezirken und wir werden keine Parteikonferenz für die Sowjetzone machen. Nebenbei bemerkt, lange Zeit wurde an den alten Parteibezirken festgehalten, selbst als das mit der Einteilung in Besatzungszonen kollidierte, was sich gerade hier Niederrhein und in Südwestdeutschland zeigte, dass es die Bezirksleitung mit mehreren Besatzungsmächten zu tun bekam. Ich denke, es ist tatsächlich berechtigt, dieses Konzept als das reifste seiner Zeit einzuschätzen. Und die Probleme sind meiner Meinung nach nicht aus dieser Problematik oder Programmatik, sondern aus dem Abregen von ihr im Gefolge des Kalten Krieges mit der forcierten Ausrichtung am sowjetischen Modell und durch die zur Partei Neuen Dieps umgeformte SED geworden, in der eine Auseinandersetzung mit der eigenen Verstrickung in den stalinischen Terror tabuisiert gewesen ist. An diesen Aufruf der KPD schieden sich die Geister, nicht zuletzt in der Sozialdemokratie. Die kommunistischen Exilorganisationen hatten sich früher oder später alle mehr oder weniger eindeutig auf die von der in Moskau agierenden Parteiführung vorgegebene Linie eingependelt. Das sozialdemokratische Spektrum war weitaus differenzierter. Es gab einerseits die Überlegung, die von der Londoner Union, tonangebend Hans Vogel, Erich Ollenhauer, Willi Eichler angestellt wurden, im schwedischen Exil, wo der Einfluss von SAP und KPD-Oppositionsleuten recht stark waren, aber lange Zeit doch eine akzeptable Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen der Arbeiterbewegung bestand. Oder die Gruppe um Franz Neumann in den USA, die eine sehr gezielte Säuberung forderte, deutlich sich auch für Eigentumsänderung ausgesprochen hatte. Und was ich beim jetzigen Nachschlagen doch sehr bemerkenswert fand, wie deutlich sie vorausgesehen haben, wie das konservative Lager agieren wird und mit welchen Mitteln und Methoden der christdemokratischen, konservativen, liberalen Parteien rechnen muss, wenn sie sich gewissermaßen profilieren wollen für die neue Zeit. Von der Radikalität des Prager Manifestes des Jahres 1934 war man doch in der Regel mehr oder weniger unausgesprochen abgerückt. In Deutschland manifestierten sich die Differenzen innerhalb der Sozialdemokratie. Im Berliner Zentralausschuss der SPD mit Otto Grotewohl als Schlüsselfigur einerseits und im Büro Schumacher, später Büro der Westzone mit Sitz in Hannover andererseits. Programmatisch haben sich diese beiden Richtungen zunächst nicht allzu sehr unterschieden. Sie formulierten den vorherrschenden Konsens der Anti-Hitler-Kräfte mit der Abrechnung mit dem Faschismus. Der Zentralausschuss in Berlin räumte ein, dass sich dabei schwerlich eine Alternative zum KPD-Aufruf erdenken ließe und begrüßte deshalb aufs Wärmste diesen Aufruf. Hob besonders dessen Bekenntnis zur antifaschistisch-demokratischen Republik hervor und sah darin natürlich auch ein Abrücken von früheren radikalen Orientierungen der KPD und eine Annäherung an sozialdemokratische Positionen. In zwei Punkten akzentuierte man sich abweichend von der KPD. Die KPD hat ja das Wort Sozialismus in ihren Aufruf am 11. Juni überhaupt nicht aufgenommen, also sich nicht zu dem Verhältnis zwischen antifaschistischen Umgestaltungen und sozialistischer Perspektive geäußert. Die Sozialdemokratie griff die ausgesparte Losung Sozialismus betont auf. Im Aufruf des Zentralausschusses mit der Formulierung Demokratie in Staat und Gemeinde, Sozialismus in Wirtschaft und Gesellschaft. Und im Unterschied zur KPD orientierte sie auf eine baldige Herstellung der organisatorischen Einheit der deutschen Arbeiterklasse. In den meisten Forderungen gibt es einen gewissen Gleichklang zunächst zwischen Schumacher und dem Zentralausschuss. Und bekanntlich hatte Schumacher ja den Sozialismus direkt zur Gegenwartsaufgabe erklärt. Was den Zentralausschuss von Schumacher entschied und letztes Jahr einen unüberbrückbaren Gegensatz hervorrief, das war einmal die Stellung zum Marxismus, den Schumacher nur als eine geistige Grundlage der Partei neben anderen betrachtet, der Zentralausschuss die Rückkehr zum Faschismus gewissermaßen als Art der Wiedergutmachung an eigenen Fehlern. Und zum anderen die Haltung zur KPD und zur UdSSR. Es gibt ein Papier des Zentralausschusses, das so weit geht, dass man sich im Falle eines Konfliktes zwischen der USA und der UdSSR letztlich an die Seite der sozialistischen Sowjetunion stellen müsse und nicht an die Seite der imperialistischen Vereinigten Staaten. An diesen Gegensatz im sozialdemokratischen Lager, meine ich, vor allem scheiterten die Bemühungen um eine gesamtdeutsche sozialistische Einheitspartei. Und das wäre ohne Zweifel etwas anderes gewesen als die ostdeutsche SED. Im bürgerlichen Lager formierten sich zwei Grundströmungen. Einerseits das, was ich später als CDU und CSU, also als christdemokratische Partei zusammenfand, und zum anderen eine liberaldemokratische bzw. freidemokratische Strömung, die sich als LDPD oder FDP konstituierte. Auch die Parteien, die sich bis in die Frühzeit der Bundesrepublik gehalten haben, will ich hier nicht eingehen. Bemerkenswert ist, wie stark in der Gründerzeit das Konzept eines christlichen Sozialismus hervorgetreten ist. Und das nicht nur in Berlin, wo es vor allen Dingen von dem christlichen Gewerkschaft Jakob Kaiser vertreten wurde, verbunden mit der Idee eines Brückenschlages zwischen Ost und West. Auch der Kölner Gründerkreis der CDU um Leo Schwering und Karl Arnold gelangte zu Einsichten in den Zusammenhang von Nationalsozialismus mit wörtlich der Herrschsucht des Militarismus und der Rüstungsmagnaten, forderte auf parlamentarischen Wege die Vorherrschaft des Großkapitals der privaten Monopole und Konzerne zu brechen. Noch weiter gingen die Frankfurter Christdemokraten unter den Einfluss antifaschistischer Intellektueller wie Walter Dierks und Eugen Kokon. Ihr wisst wahrscheinlich besser als ich, wie das noch in den Ahlener Programm der CDU nachgehallt hat. Adenauer hat sich frühzeitig grundsätzlich, aber auch taktisch geschickt von jedem christlichen Sozialismus abgegrenzt und frühzeitig auch von der Idee eines Brückenschlages und war für eine offensive Abkopplung vom sowjetischen besetzten Teil Deutschlands. Und das übrigens nicht erst in den in seinen Memoiren erwähnten Interview für die Zeitung News Chronicle vom Oktober 1945, sondern bereits im Sommer in einem Memorandum, das er mit Hilfe des Schweizer Generalkonsuls Franz Rudolf von Weiss nach Paris lanciert hatte und im Grunde das Konzept, die Ostzone zumindest nach absehbarer Zeit erst einmal abzuschreiben, angeboten hat. Die Liberalen waren zunächst die einzige der sich fest etablierenden Formationen, die mit manchen Ausnahmen in der Programmatik einen antisozialistischen Akzent setzten, in besonderem Maße die Rolle des Privateigentums wie auch die des Föderalismus betonten. So hieß es im Berliner Aufruf, Privateigentum und Erhalt der freien Wirtschaft wurde besonders hervorgehoben. Nur in Ausnahmefällen sollten Unternehmen einer öffentlichen Kontrolle unterstellt werden. Was die Zusammenarbeit der Parteien betrifft, das ist ein Thema für sich. Aber ihr wisst alle ja, dass im Osten eine Blockpolitik zustande gekommen ist. Im Westen hat es das nur sehr ansatzweise vereinzelt auf lokaler Ebene gegeben. Was eigentlich alle Konzepte vereinte, das war die Einsicht, dass man so oder so mit den Besatzungsmächten kollaborieren müsse. Eine Ausnahme bildet hier im fernen Kuba Vertreter der kommunistischen Parteiopposition, die gegenüber den Sieger- und Besatzungsmächten eine fundamental andere Haltung einnahmen. Also so sah zum Beispiel August Thalheimer in Parteien und Gewerkschaften, die der Duldung durch Besatzungsmächte bedurften, wörtlich keine selbstständigen Organisationen für die Vertretung der eigenen Interessen und Zwecke der deutschen Bevölkerung. Denn unter Besatzungsbedingungen ist bestenfalls eine Scheindemokratie möglich. Das mag ja unter abstrakt prinzipiellen Gesichtspunkten manches für sich haben, aber realistisch war das an den in Deutschland real existierenden Bedingungen nicht. Da hätte man eigentlich jeden Anspruch auf politisches Wirken ganz aufgeben müssen. Visionär im Sinne einer Vorwegnahme, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in den Vordergrund treten, Probleme. Ich denke da an Stichworte wie Ökologie, Nord-Süd-Konflikt, Feminismus, war damals keins der verkündeten Nachkriegskonzepte. Es bestätigte sich, wie sehr in der Regel politische Programme im unmittelbaren Erfahrungsbereich der Akteure verwurzelt sind und wie schwierig es ist, künftige Trends frühzeitig zu erkennen. Das sollte uns aber veranlassen, nachzudenken, und nicht nur nach den sogenannten richtigen Antworten zu suchen, sondern immer auch zu prüfen, ob wir die richtigen Fragen schon stellen. Eigentlich wäre auch auf die Rolle der Kirche einzugehen, aber das schenke ich mir. So bleibt zum Schluss die Frage, was ist eigentlich aus den Politikansätzen des Jahres 45 geworden? In diesem Band hier haben Eckart Spö, Reinhard Hühnle und Frank Deppe das vor 20 Jahren bilanziert. Und ich glaube, wir müssen feststellen, die Bilanz fällt heute noch schlechter aus als damals. Hatten sich die tonangebenden Kräfte im Osten bald von den freiheitlich-demokratischen Bekenntnissen losgesagt? Da muss man nicht den antikommunistischen Leuten aufsitzen. Da kann man mal nachlesen, wie Wolfgang Abendroth seinen Weggang aus der sowjetischen Besatzungszone begründet hat. Also waren es im Westen die Forderungen nach sozialökonomischer Umgestaltung und ein grundlegender Elitenaustausch. In der BRD wurde und bleibt bis heute verdrängt, dass der antifaschistische Widerstand überwiegend von sozialistischen Ideen geprägt war. Auch ein Mann wie Jakob Kaiser hatte seinerseits vom allgemeinen sozialistischen Zug der Zeit gesprochen. Und nicht anders dagegen, und da geht es der damals beträchtliche Anziehungskraft in der Idee der Einheit der Arbeiterbewegung. Es ist den konservativen Kräften gelungen, den Antifaschismus generell zu denunzieren und die eigenen Defizite in der Abrechnung mit dem Hitlerfaschismus und seinen Amtsträgern hinter der Anprangerung eines verordneten Antifaschismus des Unrechtsstaates DDR zu verbergen. Wenn es der offiziellen Sprachlegung zufolge keinen deutschen Faschismus, sondern nur deutschen Nationalsozialismus gegeben hat, so erledigt sich der Antifaschismus gleich mit. Wenn europäische Berufspolitiker die Wertegemeinschaft Europas beschwören, klammern sie in der Regel jene nachhaltige Spur aus, die vom europäischen Antifaschismus und von der sozialistischen Arbeiterbewegung Europas gezogen worden ist. Aus den Versicherungen nie mehr deutsche militärische Kriegspolitik zuzulassen, ist die Forderung nach weltweiter Verantwortung und weltweiten Eingreifen deutscher Streitkräfte geworden. Was der heutige Bundespräsident und Vertreter der Bundesregierung vor Jahresfrist als neue deutsche Verantwortung verkündeten, war allerdings bereits ein Vierteljahrhundert zuvor von Leuten wie Arnold Baring vorgedacht. Der hatte bereits 1991 verkündet, Deutschland werde zugrunde gehen, wenn es sich auf den aus Widerstand und Neubeginn herrührenden, wenn auch respektablen Kanon beschränkt, mit dem wir nicht über die nächsten Jahrzehnte hinwegkommen würden. Aber dem stehen auch einige Tatsachen gegenüber, die uns die Dinge nicht ganz so düster sehen lassen. So ausgelöst in Erinnerung an antifaschistischen Widerstand und demokratischen Aufbruch denn doch nicht, dass sie nicht nach wie vor Anknüpfungspunkte für Umdenken und Umkehrböden, wie das Herausragen in der 68er Bewegung zum Vorschein kam und wie sich das heute im von unten kommenden Widerstand gegen rassistische Entgleisungen und Ausschreitungen zeigt. Im Grundgesetz der Bundesrepublik, mehr noch in den früher verabschiedeten Länderverfassungen, finden sich noch Spuren des Neubeginns. Der Kapitalismus ist ja nicht als Grundlage deutscher Staatlichkeit verankert. Das Friedensgebot und das Recht auf Kriegsdienstverweigerung sind verfassungsrechtlich verbrieft. Das von den Verfassungsgebern teils in eigener Betroffenheit verankerte Asylrecht konnte noch nicht völlig getilgt werden. Lassen wir es dabei bewenden und besinnen wir uns, dass es nicht zuletzt von uns abhängt, wie viel vom Erbe des antifaschistischen Widerstands und des antifaschistisch-demokratischen Aufbruchs der ersten Nachkriegsjahre übrig bleibt. Und das Jahr 2015 sollte uns einige Gelegenheiten dafür bieten.